Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von O-Ton Allgemeinmedizin Extra. Mein Name ist Sascha Schiffbauer und ich darf Sie in diesem Extra mit auf Reisen nehmen. Auf ferne und nicht ganz so ferne Reisen. Wir werden allerdings nicht auf Sehenswürdigkeiten schauen, sondern auf die Hepatitis A. Gut ein Drittel der von Hepatitis A Betroffenen in Deutschland hat sich nämlich im Ausland angesteckt. Und das Risiko lauert nicht nur in fernen und exotischen Ländern, sondern bereits im Mittelmeerraum. Diese Ausgabe ist dankenswerterweise unterstützt von GSK. Ich freue mich, dieses Thema in der Tiefe mit unserem heutigen Gast besprechen zu dürfen. Er ist Internist und Gastroenterologe, Leiter der Hepatologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Hier vertritt er auch stellvertretend als Direktor die Klinik für Innere Medizin am Campus Kiel. Einen wunderschönen guten Tag an die Ostsee, Dr. Rainer Günther.
Ja, ebenfalls hallo und herzliche Grüße aus dem Norden. Ich freue mich auf dieses Gespräch zu einem doch sehr wichtigen Thema, was ja im klinischen Alltag und auch gerade im Praxisalltag nicht so den Stellenwert hat, den es eigentlich haben sollte.
Gut, dass Sie es ansprechen. Steigen wir doch mal ganz vorne ein, in Anführungsstrichen, und schauen noch mal auf mögliche Übertragungswege von Hepatitis A. Wie kann ich denn an das Virus gelangen?
Da ist, glaube ich, so das entscheidende Stichwort immer dieses fäkal-oral, das heißt durch entsprechende körperliche Ausscheidung. Aber diese Ausscheidungen müssen ja auch irgendwie wieder in unseren Verdauungstrakt kommen. Mhm. Und da spielen zwei Sachen eine ganz wesentliche Rolle. Das eine ist immer die eigene Hygiene, das heißt das ganz banal Hände waschen, wenn man irgendwas anderes angefasst hat. Aber ganz wichtig auch, was immer noch vergessen wird, auch, dass ja natürlich das Virus auch irgendwo vorkommen muss. Und da gibt es ja so zwei wesentliche Übertragungswege. Das sind einmal so natürliche Nahrungsmittel. Klassiker kennt jeder. Das sind die Muscheln, die ja diese Viren sammeln, wenn sie in der Nähe von Kläranlagen sind. Oder aber auch kommerziell hergestellte Produkte, wie wir immer mal wieder hören, solche Tiefkühlerdbeeren oder auch mal Datteln aus Marokko, die dann durch andere Menschen kontaminiert worden sind. Warum ist das so? Weil dieses Virus ist extrem stabil. Das ist sowohl hitzestabil als auch säurestabil. Dann kommt noch dazu, dass eben die Beschwerden einer Infektion später kommen, als man eigentlich Ausscheider ist. Das heißt, die Leute, die das übertragen, wissen es teilweise nicht und können damit dann andere anstecken. Und das Letzte, was bei uns vielleicht in Deutschland nicht ganz so häufig vorkommt, aber prinzipiell kann man auch mit Blut und Blutprodukten sich infizieren. Mhm. Wenn ein frisch Infizierter das noch gar nicht weiß und zur Blutspende geht, dann kann das mal sein, dass auch im Blut noch Restviren sind und man damit andere anstecken kann.
Also gar nicht so wenige Übertragungswege und ich glaube, nicht alle hat man immer auf dem Schirm. Ich habe die Reisen erwähnt, aber dass das natürlich auch durch verseuchte Produkte, infizierte Produkte passieren kann, das darf man auf dem Schirm haben, vor allen Dingen, wenn man sich wundert vielleicht über Symptome. Und da wären wir bei meiner nächsten Frage, was passiert denn eigentlich bei einer Infektion auf der einen Seite, also was erleide ich als Betroffener und wie stellen Sie dann die Diagnose?
Also die erste Frage ist schon sehr schwierig, weil obwohl dieses Virus ja schon ziemlich lange bekannt ist, so richtig versteht man immer noch nicht, warum die Leber so stark geschädigt wird. Also ist es nicht das Virus selber, was sozusagen die Leberzelle angreift, sondern die infizierte Leberzelle mit dem Virus wird von unserem Immunsystem attackiert. Und das führt dann dazu, dass die Leberzelle angegriffen wird. Mhm. Dann muss man ja auch noch wissen, dass der Mechanismus auch auf den ganzen Körper sich ausbreiten kann. Also nicht nur auf die Leber. Und deswegen haben ja auch viele Menschen so Art rheumatische Beschwerden, man kann auch mal Nierenprobleme bekommen, bis hin, dass auch so das Nervensystem angegriffen wird, dass man so Lähmungserscheinungen bekommen kann. Mhm. Und das Ganze erklärt man sich so ein bisschen durch diese immunologische starke Abwehrreaktion des Körpers. Und deswegen ist das so eine Art Kolibri. Das heißt, man muss schon immer das so im Hinterkopf haben, kann das nicht doch auch mal so eine Viruserkrankung sein? Wenn man so die Idee hat, dann ist die Diagnose immer relativ einfach. Man muss dann nur einen Bluttest auf Hepatitis A machen in diesem Fall, also einfach nur nach den Antikörpern gucken. Und dann hat man eigentlich relativ schnell auch einen sehr validen Befund. Man darf natürlich dann, wenn die Leber betroffen ist, nicht die anderen Viren auch ausgrenzen. Das heißt, man kann ja Läuse und Flöhe haben. Mhm. Das heißt, man auch mal nach einem anderen Virus mitgucken. Aber es ist eine einfache Diagnose, wenn man dran denkt. Das ist immer wichtig.
Damit haben Sie schon ein großes Ausrufezeichen gesetzt, wenn man daran denkt. Jetzt habe ich die Diagnose gestellt. Sie haben es gesagt, klar, eine Serologie, dann ist das eindeutig nachweisbar. Ich gucke aber lieber auch genau hin bei der Leber, ob nicht Läuse und Flöhe, Sie haben es gesagt, doch noch was anderes mit dabei sein kann. Und Sie haben es aber auch schon erwähnt und damit schon auf die Frage, die ich stellen wollte, ein bisschen abgezielt. Sie haben gesagt, es ist nicht so eindeutig, was sich da an Krankheitsbild ergibt. Was für Komplikationen muss ich denn oder kann ich befürchten, die im Kontext Hepatitis A-Infektion auf mich zukommen können?
Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich immer wieder sozusagen auch selber stellen muss, weil auch für Mediziner ist immer Hepatitis A, ja, das ist so eine Reisehepatitis, dann hat man mal vielleicht ein bisschen ein paar schlechte Tage, man hat Durchfall. Mhm. Aber sie kann auch zu richtig schweren Organschädigungen führen, bis dahin, dass es zu einer Lebertransplantation kommt. Also neben dem, was ich eben geschildert habe, dass eben das Nervensystem betroffen sein kann, die Nieren und eben auch die Gelenke, aber auch die Leber kann so stark geschädigt werden, dass sie zur Transplantation kommt. Aber der erfahrene Arzt oder Ärztin kann so ein bisschen das schon stratifizieren. Man kann so grob sagen, junge, gesunde Menschen, also unter 50 Jahre ohne Vorerkrankungen, die werden das Virus eher wie eine klassische Reisediarrhoe erleben mit ein bisschen Durchfall, vielleicht ein bisschen, dass man sich schlecht fühlt, abgeschlagen fühlt und vielleicht eine leichte Gelbsucht. Aber das geht dann relativ zügig auch vorbei. Aber wenn jemand älter ist als 50, das ist eine klare statistische Zusammenhang und oder auch noch andere Vorerkrankungen hat, dann kann es eben gefährlich werden. Dann kann das dazu führen, dass die Leber so stark geschädigt wird, dass man eben über eine Transplantation nachdenken muss. Also das ist schon ein Virus, was gefährlich werden kann, wenn es den Falschen trifft.
Das klingt sehr dramatisch. Haben Sie vielleicht nicht ganz so einen dramatischen oder doch so einen dramatischen Fall aus der eigenen Praxis? Haben Sie eine Kasuistik vielleicht im Hinterkopf, wo so ein Verlauf mal mit einer Komplikation verbunden war?
Wir sind so hier ja so ein Zentrum und das ist wirklich so, dass wir hier die schwereren Fälle sammeln. Also wir finden sicherlich jetzt nicht den jungen Menschen, der mal so eine leichte Virusinfektion hat. Und in der Tat fallen mir da so zwei Verläufe ein. Das eine war wirklich im letzten Jahr noch. Das war so, das ist ja auch durch die Presse gegangen im Rahmen dieser Tiefkühlerdbeeren. Das war eine ältere Dame, die war so knapp 70 Jahre alt und die ist zu einer Familienfeier nach Bayern gefahren. Und dort hat man natürlich, wie es auf Familienfeiern ist, so eine tolle Sahnetorte mit Erdbeeren gemacht. Und dann hat sie sich, das war eine ganz tolle Feier, sagt sie auch. Und dann ist sie zwei Wochen später, als sie wieder in Schleswig-Holstein war, ist sie dann richtig schwer krank geworden. Mit am Anfang wirklich so Abgeschlagenheit, Müdigkeit und dann plötzlich die Gelbsucht. Und da hat dann der Hausarzt ganz, ganz schnell reagiert. Und hat sie dann auch zu uns geschickt und wir mussten sie wirklich mehrere Tage stationär aufnehmen, weil es nicht sicher war, ob sie nicht doch auch ein richtig akutes Leberversagen entwickelt. Das ist so das, was mir so aus der letzten Zeit ist und so ein, zwei Jahre vorher auch wieder so ein klassischer Verlauf. Hatten wir so eine Vater-Sohn-Situation. Das heißt, der Sohn, 19 Jahre alt, hat Abi gemacht, Papa so Mitte 50. Und dann haben sie gesagt, jetzt machen wir mal so eine Vater-Sohn-Sache und fahren mal ins Mittelmeer in so einen All-Inclusive-Club. Alles super verlaufen, die haben tollen Spaß gehabt. Und dann haben die den Fehler gemacht, am letzten Tag noch in so ein Bazar zu gehen und sich in der Tat wirklich so der Klassiker Datteln da aus so einer riesen Dattelsack geholt haben und sind dann nach Hause gefahren, haben die dann am Abend, als sie wieder zu Hause waren, toll die Datteln gegessen und auch bei denen dann so drei Wochen später fing es dann wirklich gefährlich für den Papa an, der dann auch zu uns kommen musste, weil er auch schwer erkrankt war. Der Sohn hat es gut überstanden, aber der Papa lag wirklich bei uns fast anderthalb Wochen, weil der so eine leichte Fettleber auch noch hatte. Und da ging es auch wirklich darum, schafft er das oder schafft das nicht? Beide haben es gut überstanden. Mhm. Aber das sind dann so Sachen, wo man immer denkt, ja, also da muss man erst mal dran denken, auch drei Wochen nach Urlaubsrückkehr. Das kann auch wirklich was Schlimmeres werden, ja.
Ich meine, klar, Sie haben es gesagt, Sie haben natürlich im Anführungsstrichen den Bias als Universitätsklinikum, dass ich nicht mit einem milden Verlauf zu Ihnen komme, sondern dann, wenn die KollegInnen in der Niederlassung eben denken, jetzt wird's mal Zeit oder die Beschwerden so dramatisch sind. Aber das ist ja, und dann Datteln, ich liebe Datteln. Aber ich habe es gesagt und da sind der Vater und der Sohn letztlich ein Beispiel für. Es gibt so Erhebungen, dass man sagt, ein Drittel der in Deutschland Hepatitis A-Infizierten haben das aus dem Ausland mitgebracht. Jetzt könnte ich ja sagen, wird jetzt bei den Datteln vielleicht schwierig, wenn man sie dann noch lecker genießen will, aber es gibt ja dieses Cook it, boil it, peel it or forget it. Reicht das denn als Maßregel, um mich effektiv zu schützen?
Also das ist, glaube ich, erstmal grundsätzlich eine der wichtigsten Reiseregeln. Das kann man schon so sagen. Also die sollte man niemals aus dem Auge verlieren oder aus dem Mund verlieren sozusagen. Aber das reicht in der Tat ja nicht, weil es gibt eben so wie eben klassisch diese Datteln, die kann man ja nicht kochen oder so weiter. Und wer denkt da schon dran, dass so Trockenfrüchte da auch mal kontaminiert sein können? Aber man muss ja immer dran denken, die Übertragung findet ja von einem Menschen auf die Nahrungsmittel statt. Das heißt, auch in einem quasi Fünf-Sterne-Hotel kann man ja, wenn der Kellner, ohne es wirklich zu wissen, eine Hepatitis A hat, kann er das ja auch, das normale Essen, wo man ja denkt, im Fünf-Sterne-Hotel muss ich jetzt nicht noch das Salatblatt sauber waschen, kann man sich ja auch infizieren. Und man muss immer dran denken, man ist vielleicht zu Hause immer extrem hygienisch und putzt alles und macht alles. Aber so, ich sag mal, kann ich auch von mir selber sagen, so im Urlaub bin ich auch ein bisschen schluserig. Da wasche ich mir nicht jeden Tag nach jeder Begrüßung immer gleich die Hand, weil es ja auch teilweise nicht möglich ist. Also das muss man immer mitnehmen. Und deswegen kann ich immer nur sagen, eigentlich muss man ja sagen, wenn man schon Geld für Urlaub ausgibt, dann ist doch die Impfung das beste investierte Geld. Also besser kann man es nicht haben. Der Urlaub wird schön und auch die Posturlaubsphase kann nicht in Anführungsstrichen versaut werden. Also eigentlich, das wäre die beste Regel.
Und es ist deutlich unaufwendiger, als alles immer zu kochen, zu schälen und so weiter. Und Sie haben es wunderbar beschrieben. Es ist ja gar nicht, dass das Orte sind, die jetzt irgendwie unhygienisch sind, sondern Menschen können natürlich infiziert sein, merken es gar nicht. Und dann kann es auch das schicke Club Resort oder das Fünf-Sterne-Hotel sein. Und es ist ja noch nicht mal mit Absicht passiert. Jetzt machen wir eine Urlaubsreise. Wenn ich jetzt gesagt hätte, heute für den Podcast, ich möchte nach Kiel zu Dr. Günther, da hätte es jetzt keine Impfempfehlung gegeben, wahrscheinlich in meiner hausärztlichen Praxis. Aber bei welchen Reisezielen sollte ich denn an die Hepatitis A-Impfung denken?
Also erstmal muss ich ja dann hier so ein bisschen auch Housekeeping machen sozusagen. Also Schleswig-Holstein ist ein fantastisches Reiseland und ist auch sicher. Und wenn man sich die Statistiken vom RKI anguckt, dann sind wir in Schleswig-Holstein auch eines der Länder mit dem wenigsten Neuinfektionen mit Hepatitis A. Aber, und da würde ich insgesamt trotzdem Schleswig-Holstein gar nicht ausschließen, das Problem sind ja dann wieder nicht sozusagen die Einwohner in Schleswig-Holstein, sondern das sind die anderen, die zu uns als Reisende kommen. Das sind Kinder, die ja dann auch nicht unbedingt sehr immer hygienisch drauf achten und die können sich ja auch mal infiziert haben. Und es sind ja auch Leute, die vorher vielleicht, und da kommen wir zu Ihrer Frage, im Mittelmeerraum gewesen sind, wo die Hepatitis A schon deutlich häufiger ist als in den nordischen Ländern. Dort infizieren sie sich und dann machen sie noch mal eine Woche Resturlaub am Strand schön an der Ostsee. Und dann infizieren sie eben andere. Also da muss man grundsätzlich aufpassen, aber Sie haben recht. Im Grunde muss man immer dran denken, dass man so in allen Ländern, kann man so grob sagen, wo es warm ist, ist sicherlich auch die Gefahr, sich mit Hepatitis A anzustecken, höher als in Ländern, wo es kälter ist, so kann man sagen. Aber letzter Punkt noch, wir sind ja so im Klimawandel, ne? Und es wird ja auch woanders wärmer und es gibt ja auch Tiere, die zu uns kommen und da möchte ich immer, gerade hier bei uns in Schleswig-Holstein, die Auster erwähnen. Wir haben ja auch eine Nordseeküste und da gibt es ja mittlerweile diese pazifische Austerbänke, also sowohl in Dänemark, aber auch auf Sylt. Und wenn man da dann nicht aufpasst und sich da so eine frische Auster selbst aus dem Nordseewatt, wo vielleicht doch in der Nähe irgendeine Kläranlage sein könnte, dann kann man sich natürlich auch dort mit einer hübschen Auster, die man selbst gepflückt hat sozusagen, auch anstecken. Also so ganz einfach ist das nicht.
Ja, einfach ist Impfen. Das haben Sie auch schon gesagt. Das macht es dann tatsächlich nicht so einfach. Und natürlich brechen wir gerne eine Lanze für Schleswig-Holstein. Das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Wenn ich jetzt so eine Reise machen will, ich habe mal im epidemiologischen Bulletin vom RKI reingeguckt, vom letzten Jahr, 14/20/23, da geht es rund um Reiseimpfung. Und da fand ich ein Kapitel, schon in der Inhaltsüberschrift, Last-Minute-Impfungen bei Hepatitis A. Können Sie vielleicht kurz erläutern, wie das in Anführungsstrichen normale Impfschema aussieht und was steckt denn hinter so einer Last-Minute-Möglichkeit?
Die meisten werden sich ja mit so einer kombinierten Impfstoff mal geimpft haben, wo Hepatitis A und B drin ist. Mhm. Das macht man ja in so drei Abständen zum Zeitpunkt Null, nach einem Monat und nach 6 Monaten. Und dann hat man beides gleich hinter sich für Hepatitis A und B. Und das sind ja auch sichere Impfungen oder so weiter. Man kann aber, wenn man jetzt weiß, man hat keinen A- und B-Schutz, dann könnte man auch so eine Schnellimpfung mit diesen Doppelimpfstoff machen, wo man beginnt und dann nach 7 Tage und 21 Tage, also nach 3 Wochen vor der Urlaubsreise. Und selbst dann hat man einen sehr sicheren Impfschutz auch gegen A und B. Und man muss dann nur in diesem Fall nochmal 12 Monate später nochmal eine 4. Impfung machen, was sonst normalerweise nicht nötig ist. Wenn man, was ja viele von uns haben, dass sie einen B-Impfschutz haben, weil man da ja aufgrund der STIKO-Empfehlung schon quasi im Kleinkindesalter geimpft werden sollte, keinen Hepatitis A-Schutz hat, dann kann man mit diesem sogenannten monovalenten A-Impfstoff ganz schnell sich impfen und das reicht wirklich aus, eine Impfdosis und dann ist man relativ zügig vor der Reise geschützt vor einer Infektion mit Hepatitis A, muss dann aber nach 6 bis 12 Monaten nochmal eine 2. Impfung machen. Das liegt daran, dass diese Einfachimpfstoffe eine etwas höhere Aktivität haben, also eine etwas höhere Konzentration und deswegen geht das ein bisschen besser. Und es geht sogar, und das ist auch immer ganz wichtig, dran zu denken, wenn man jetzt irgendwie gehört hat, dass man mit einer Reisegruppe gereist ist und einige von denen haben so eine Hepatitis A bekommen, dann ist man sich ja auch unsicher. Und dann kann man sowas wie so eine Postexpositionsprophylaxe sogar machen. Bis zu 14 Tage nach der quasi Reiserückkehr ist man damit dann auch noch deutlich sicherer, als wenn man nicht so eine Impfung direkt nach der Reise macht. Also das funktioniert. Deswegen Impfung ist eigentlich gerade mit Hepatitis A so safe, so sicher und funktioniert so gut. Man versteht es nicht, dass nicht 101% in Deutschland geimpft sind, ja.
Und spannend, wie Sie auch gesagt haben, dass man eben auch diese Postexpositionsprophylaxe machen kann. Das heißt, das ist ja wirklich super flexibel, wenn ich es jetzt vorher versäumt habe, wie auch immer. Und vorher, selbst wenn ich spontan in Urlaub fahre, kann ich es auch machen. Vorausgesetzt, ich habe den B-Schutz, wovon wir dann mal ausgehen. Jetzt haben wir diese Reiseempfehlung. Ich habe bei der STIKO geschaut. Da gibt es aber auch bestimmte Gruppen, wo man eine Hepatitis A-Impfung quasi als Präventionsmaßnahme empfiehlt. Können Sie das ein bisschen aufbröseln? Für wen ist das angezeigt?
Ja, das ist etwas, was, wo wir so in so einem Zentrum immer noch so ein bisschen dran arbeiten, sozusagen, weil die STIKO sagt ganz klar, dass jeder, der eine chronische Lebererkrankung hat, und da gehört ja auch mittlerweile auch die Fettleber dazu, einen Hepatitis A-Impfschutz haben sollte. Und der ist dann ja auch kostenfrei, weil die STIKO das empfiehlt. Mhm. Das gilt auch für jeden, der zum Beispiel schon so eine harte, so eine Leberzirrhose hat. Das wird häufig aber immer noch nicht unbedingt so umgesetzt, wie wir das empfehlen. Dann wird teilweise noch dem Patienten gesagt, er soll doch selber sich den Impfstoff holen. Aber nochmal, das sind kostenfreie Impfungen bei jedem, der eine chronische Lebererkrankung hat, aus allen Bereichen sozusagen, immunologisch oder angeboren oder eben Fettleber oder andere Viruserkrankungen. Mhm. Ganz, ganz wichtig, kostenfrei kann man das. Und das Nächste, und das haben Sie ja auch so ein bisschen angesprochen, sind dann so diese beruflichen Aspekte. Das heißt, jeder, der mit Körperausscheidungen zu tun haben kann, dazu gehört im Grunde alle Mitarbeiter im Gesundheitssystem, in der Pflege, natürlich auch alle, die in Klärwerken arbeiten oder in der Kanalisation arbeiten, die haben ein Anrecht, kostenfrei sich impfen zu lassen. Und eigentlich sollte das der Träger, also der Arbeitgeber, auch immer offensiv ansprechen und diese Impfung auch sozusagen immer anbieten. Und zum Schluss, und das, da geht ja die STIKO auch drauf ein, auch Sexualkontakte sind ein Übertragungsrisiko, weil es da natürlich auch zu entsprechenden Sexualpraktiken zu kommen kann. Also das muss man wissen. Und das Letzte ist, Leute, die eben, was wir eben schon gesagt haben, einen gewissen Drogenkonsum haben, weil man da natürlich ja auch von Betroffenen zu Betroffenen sich infizieren könnte. Aber das Wesentliche sind die beruflichen und die Lebervorerkrankungen.
Klasse, dass Sie das mal so sehr konzentriert und klar zusammengefasst haben und auch die Diskussion über die Kostenübernahme hier so ganz klar mal geklärt haben. Meine letzte Frage, was ist denn in Ihren Augen ganz zentral wichtig, wenn jetzt in der Praxis jemand vor mir sitzt und der möchte sich auf Reisen begeben? Welche Beratung muss dem auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben werden?
Also ich mache das, ich bin jetzt ja kein reisemedizinisches Zentrum, aber wir haben natürlich hier bei uns an der Uni auch Reisemediziner, die man immer kontaktieren kann. Aber ich stelle immer so drei Fragen. Das erste für mich ist immer, wohin geht die Reise? Und wenn das dann in Länder geht, die nicht so überschaubar sind wie jetzt sozusagen die Mittelmeerländer, dann würde ich immer sagen, klar, auf jeden Fall natürlich die Impfung, die man sowieso immer hat, aber geh nochmal zum Reisemediziner und lass dich nochmal vielleicht für andere mitberaten. Also der Reiseort. Dann natürlich ganz klar, gibt es Vorerkrankungen. Das heißt, ist jemand sowieso schon grundsätzlich gefährdet, wenn er sich mit Hepatitis A ansteckt, was wir am Anfang schon gesagt haben, mit diesen Lebervorerkrankungen. Und dann natürlich frage ich, aber das wissen Sie oder wissen wir ja alle, man hat nicht immer seinen Impfausweis dabei, ist denn schon eine Hepatitis A und B-Impfung gemacht worden? Und wenn nicht, dann kommt immer mein Spruch, wenn Sie schon auf Reise gehen wollen und Sie haben keinen Impfschutz, bitte geben Sie dafür das Geld aus, sofern es nicht von der STIKO empfohlen wird, weil man eben vorerkrankt ist. Lassen Sie sich impfen. Ihre Reise, Ihre Familie wird es Ihnen danken. Und Sie haben, wie gesagt, eine genussvolle Reise. Und vor allen Dingen nachher, wenn man dann sein iPhone die Bilder durchblättert, muss man nicht an schreckliche Phasen erinnert werden, sondern kann die Bilder immer schön zeigen und freut sich drüber.
Das ist wirklich schöner, im iPhone schöne Urlaubsbilder zu sehen und keine Bilder von irgendwelchen Krankenhäusern in fernen Ländern, wo man vielleicht dann aufgenommen werden musste. Dr. Rainer Günther, vielen, vielen Dank für diesen wirklich tiefen, konkreten, komplexen Einblick und dennoch so kurzweilig. Schön, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Ja, ich bedanke mich auch, weil nochmal für mich ist das ein wirklich extrem wichtiges Thema, was nochmal viel zu selten auch in die Medien kommt. Und gerade jetzt vor der Reisezeit, bitte lassen Sie sich impfen, wenn Sie noch keinen Impfschutz haben. Danke.
Das war O-Ton Allgemein Medizin Extra. Diese Ausgabe wurde unterstützt von GSK. Schön, dass Sie reingehört haben.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.